Elisabeth, vielen Dank. Wie gesagt, mein Thema ist heute Beta-Lactam-Unwirksam, was tun, Therapie, Optionen bei nosokomialen Infektionen. Das wäre an und für sich ein sehr riesiges Thema. Wir haben die Erreger gehört. Wir werden noch genaueres hören über die Gram-negativen Erreger und ich möchte mich hauptsächlich halt auf Gram-positive und da eigentlich auf den MRSA fokussieren. Staph aureus, weil das ist eigentlich der Erreger, der mir fast als erstes einfällt, wenn die Beta-Lactame nicht wirksam sind. Wobei wir wissen, es gibt ein neues Beta-Lactam, das also auch bei Staph aureus, bei MRSA wirken würde, aber der Großteil der Beta-Lactame wirkt also bei diesen Erregern nicht. Und wenn man sich hier anschaut, wie die Resistenzentwicklung war, angefangen von der Entwicklung der Sulfonamide, im oberen Bereich ist die Entwicklung der Antibiotika, darunter ist die Resistenzentwicklung, dann hat sich die Resistenz meistens sehr rasch entwickelt. Auch beispielsweise bei Methicillin, Methicillinresistenz, sehr, sehr rasch. Auf das möchte ich besonders sagen, Vancomycin, wie lange es eigentlich für Vancomycin gedauert hat, bis es da zu Resistenzen gekommen ist. Linezolidin 9, sehr rasch, und auch Daptomycin. Also die Substanzen sind da und es entwickelt sich meistens sehr rasch eine Resistenz auch darauf und deshalb kommt es dann natürlich darauf an, mit welchen Substanzen wir wie therapieren. Was macht denn Staph aureus eigentlich zum MRSA? Jetzt genetisch, chromosomal lokalisiert auf einem zusätzlichen Gen, das ist das MECA-Gen, das kodiert für ein modifiziert penicillinbindendes Protein mit einer geringen Affinität zu Beta-Lactamen, also es wird dieses penicillinbindende Protein 2a gebildet und Penicillinasen sind fast immer vorhanden schon bei diesen Keimen und es entwickeln sich meistens typischerweise auch multiple Resistenzen gegen andere Antibiotika und daher ist ja die große Gruppe der Beta-Lactame bei diesen Keimen nicht wirksam. Was bleibt uns übrig? Zum Glück eine ganz andere große Gruppe natürlich von Antibiotika, die wir haben, die wir verwenden können. Sie sehen es hier auf dieser Seite, Vancomycin, Teicoplanin, also die Glykopeptide, Daptomycin, Linezolid, Fusidinsäure, Phosphomycin, auf die möchte ich jetzt dann eingehen, kurz auf diese Substanzen, Trimetoprim-Sulfa, wird dann von Professor Graninger besprochen werden, Digoxin, Glind und ein paar Gedanken auch zum Rifampicin, also zu diesem Armamentarium an Antibiotika, die wir in diesem Zusammenhang haben. Wenn wir uns jetzt im Jahr 2012 beispielsweise in der Wiener Medizinischen Wochenschrift anschauen, Empfehlungen der Gesellschaft dort auch, wie wir MRSA behandeln sollen, so ist das natürlich abhängig von, ist das eine komplizierte Bakteriämie, ist es eine unkomplizierte Bakteriämie, ist es Pneumonie, also wo ist der Infektionsherd? Wir finden immer wieder Vancomycin, wir finden Daptomycin, Vancomycin aber immer mehr zurückgedrängt, man sagt, diese Substanz ist immer weniger wirksam, sie macht Probleme. Ob das wirklich so ist, das möchte ich ganz einfach kurz mit Ihnen auch besprechen. Und natürlich auch gar nicht so finden wir das Rifampicin als eine Substanz, die so großen Widerspruch immer wieder hervorruft. Und auch da möchte ich ganz kurz mit der Literatur mit Ihnen anschauen, was es da gibt im Zusammenhang mit der Therapie von MRSA. Wir wissen, die Antibiotika wirken auf unterschiedlichem Niveau. Zellwand zum Beispiel, die große Gruppe der Beta-Lactame, die wirkt ja jetzt ja nicht, aber Phosphomycin, Glykopeptide, ähnliche Wirksamkeit. Hier im Inneren der Zelle Quinolone, Nitrofurane, Rifampicin, aber auch die Aminoglykoside, Oxazolidinone, also wie das Linezolid, Tetracycline, beispielsweise auch wie das Ticagrelor, wirken also auf unterschiedlichen Niveau in der Bakterienzelle. Und als erste Substanz möchte ich Vancomycin. Vancomycin, weil es die älteste oder einer der ältesten Substanzen auch ist und weil es in den letzten Jahren so ziemlich in Misskredit geraten ist. Sie sehen, sie wirkt gegen Staphylokokken, gegen Streptokokken. Sie wurde entdeckt im Sumpf von Mississippi, Streptomyces. Mehr als 75% der Antibiotika werden ja von Bakterien produziert. Das heißt, die Antibiotika werden ja nicht erfunden, sondern gefunden. Und wenn Sie sich anschauen, lange Zeit das Mittel auch für den MRSA. Nebenwirkung aufgrund der Thrombophlebitis, aber vor allem der Otto- und der Nephrotoxizität sind es jetzt in Misskredit geraten und auch weil immer mehr Berichte darüber veröffentlicht werden, dass es also nicht richtig wirkt und dass es zu Therapieversagen kommt, was sicherlich natürlich auch eine Frage des Talspiegels ist, der in den letzten Jahren deutlich erhöht wurde und jetzt auf etwa 15 bis 20 Mikrogramm pro Milliliter sein soll. Damit haben Sie natürlich erhöhte Nierenschädigung oder mögliche Nierenschädigungen. Und das alles miteinander hat also ziemlich zu Überlegungen gegeben, das Vancomycin zu verlassen. Wenn man sich die Resistenzrate ansieht, ist das Vancomycin nicht schlecht. Wenn Sie sich nur überlegen, das Vancomycin, es hat sehr lange gedauert, bis es überhaupt einmal zu Resistenzen gekommen ist. Und die Resistenzen, die heute auftreten, also der Vancomycin-resistente Staph aureus ist etwas ganz, ganz Seltenes. Und das, was eher ist, sind so diese intermediären Empfindlichkeiten oder Heteroresistenz, dass ganz einfach Klone vorhanden sind, die erhöht oder vermindert empfindlich sind oder erhöht resistent. Aber das, was die Sorge macht, ist dieser sogenannte MIC-Creep, also das Ansteigen der MHK, was man vielleicht gar nicht merken würde im Antibiogramm, weil sie kriegen ja Plus, aber es ist ein Unterschied, ob das eben bei 0,5 ist oder bei 1 oder bei 1,5. Und man hat gesehen, je höher die MHK ist, desto höher ist also die Versagensrate von Vancomycin gewesen. Was spricht dafür für Vancomycin? Wir haben bisher keine Überlegenheit, bis auf eine Studie, die möchte ich ganz kurz zeigen, dann der neuen Antibiotika in randomisiert kontrollierten Studien, liegt aber sicherlich auch daran, dass also die meisten Studien non-inferiority gepowert sind. Es ist prinzipiell billig, hat nicht so ein schlechtes Nebenwirkungsprofil und der Zusammenhang zwischen Vancomycin und dem Behandlungsversagen ist doch nicht geklärt. Ja. Da wir gehen, wird immer gesagt, es ist ein großes Molekül und daher schlechte Gewebepenetration und daher für die Pneumonie nicht gut, steigende MHK-Werte, höhere Dosierung gemeinsam mit Rifampicin erhöhen nicht die Wirksamkeit und es werden immer wieder klinische Versagen trotz empfindlicher MHK berichtet. Und so gab es letztes Jahr mal so einen Bericht, wo man im Clinical Infectious Diseases, wo man sich überlegt hat, soll man jetzt Vancomycin eigentlich Second Line machen? Wir haben eh neue Substanzen, sollen wir das ganz einfach zurückdrängen? Und dieser Bericht ist also sehr zurückhaltend, denn diese sogenannten Vancomycin-Failures, wo man sagt, also wie lange eigentlich beispielsweise MRSA nachweisbar in Blutkulturen, wenn man sich die Studien anschaut, auch bei Daptomycin, bei entsprechend komplizierter MRSA, sind also die Blutkulturen 7 bis 9 Tage positiv. Also auch das wurde in diesen Reviews sehr gut aufgearbeitet. Und es stellt sich wirklich die Frage, ist es wirklich ein Versagen der Substanz oder spielen andere Faktoren eine Rolle? Denn man sieht beispielsweise auch, dass also so Keime, die vancomycinresistent sind oder minder empfindlich sind, auch gar nicht so pathogen sind oft. Und das, was auch die Frage auch ist, natürlich, wo befindet sich die Infektion und kommt das Vancomycin natürlich in diesem Bereich überhaupt hin? Das heißt, was empfohlen wird, ist, Vancomycin mit Vorsicht natürlich zu verwenden, aber sicherlich nicht zurückzudrängen, so wie es also der Mainstream derzeit auf vielen Kongressen ist. Wir haben natürlich ein anderes Glykopeptid, das Teicoplanin, das also aus 6 hochmolekularen Glykopeptiden besteht, also ein Mischmasch ist, was also heute bei der Zulassung ein Problem machen würde. Ähnlich grampositiv wirksam, ist aber vor allem lipophil, hat keinen übertretenden Liquor, es gibt Kumulationen natürlich und die Dosis sollte also so um die 10 bis 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Und aufgrund der langen Halbwertszeit von Teicoplanin ist es natürlich eine Substanz, die sich sehr wohl für die Heimtherapie oder für die ambulante Therapie natürlich bevorzugt wird, mit Talspiegel von 25 bis 30, also etwas, was Professor Gallinger sehr in den letzten Jahren, würde ich sagen, also solange ich da bin, in Jahrzehnten, betrieben hat, das Teicoplanin in diese OPA-Therapie hineinzubekommen. Und das hat sich meiner Meinung nach auch dort sehr bewährt, wenngleich es auch in vielen anderen Ländern nicht verwendet wird. Aber auch ein großes Molekül, jetzt hat man gesagt, Linezolid, ein kleines Molekül im Vergleich zu dem riesen Vancomycin und das ist natürlich, sagen kann die Pharmakologen, das penetriert gut und es geht viel besser in Gewebe hinein. Vom Spektrum her, Gram-positiv, Staph aureus, Epidermidis, Enterococcus faecium, interessant jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr Mykobakterien, resistente Mykobakterien. Da war sicherlich ein Problem, wenn Sie es lange anwenden, weil es natürlich zu den Nebenwirkungen kommen kann. Und das ist auch das Problem, was wir da haben. Hämatotoxisch, Thrombozytopenien, Neuropathien, aber natürlich auch Serotonin-Syndrom, weil es ja ein Antagonist ist. Von den Indikationen sehr breit, Haut-, Weichteilinfektionen, Pneumonien, Sepsis, Endokarditis, febrile Neutropenie, Katheter- und ZNS-Infektionen. Vor allem für die Pneumonie hat es sich in den letzten Jahren besonders hervorkristallisiert und hat man gesagt, es sei eine viel bessere Substanz als das Vancomycin. Es gab letztes Jahr diese große Wundering-Studie, die publiziert wurde, und zwar Staph aureus Pneumonie, MRSA Pneumonie. Und da konnte erstmals gezeigt werden, dass Linezolid überlegen ist dem Vancomycin. Ich habe gesagt, das wissen wir eh schon lange, weil Vancomycin so groß und schlecht verträglich ist. Wenn man sich aber wirklich anschaut, die Studie, und einmal anschaut, wirklich die klinische Effizienz, so wurden nur 28% der Patienten wirklich hineingenommen in diese Analyse. Es wurde nur per Protokoll ausgearbeitet, keine Intention-to-Treat-Analyse gemacht. Und wenn man das alles jetzt wieder hineinarbeitet in die ganzen Meta-Analysen, die es gibt, konnte es also nicht gezeigt werden, dass das Linezolid dem Vancomycin überlegen ist bei der Pneumonie. Andererseits gibt es auch Ausbrüche von resistenten Erregern. Das heißt, je mehr Linezolid wir verwenden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Resistenz kommt. Und hier im Bericht beispielsweise Linezolid-resistenter Staph aureus in Spanien. Das heißt, nur dann auf diese Substanz umzustellen, sicherlich auch kein Weg. Die nächste Substanz, das Daptomycin, das Cubicin, eine Substanz, die es schon sehr lange gibt, wiewohl wir bis heute eigentlich nicht wissen, wie genau es wirkt. Also der Wirkmechanismus ist nicht genau bekannt, wie Daptomycin wirkt. Ich weiß nur, dass es also zu Löchern kommt, zu Kalienausstrom und zu entsprechenden Depolarisierungen. Und das große Problem in diesem Zusammenhang ist natürlich die Dosierung. Und wir sind heute schon auch bei MSA auf 8 bis 12 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also auf sehr hohen Dosierungen. Und da müssen wir natürlich aufpassen auf Rhabdomyolyse, auf die Nebenwirkungen, auf die Resistenzentwicklungen unter der Therapie, das natürlich auftreten kann. Und es hat sich nicht geeignet für die Pneumonie, da es dort anscheinend sehr schlecht hinpenetriert. Das waren beispielsweise Berichte von Resistenzentwicklungen unter Therapie, wahrscheinlich auch, weil hohes Inokulum war, weil vielleicht die Dosierung niedrig war. Das heißt, dass auch das Daptomycin hat entsprechende Probleme. Und damit sind wir schon beim nächsten, das Tigecyclin, das Tigecil. Sie sehen, auch aktiv gegen Gram-positive und Gram-negative Keime, also ein bisschen ein Hybrid. Aber auch da wissen wir nicht die Dosis, 50, 100 Milligramm, 150, zweimal 150. Und da können Sie aber nicht jonglieren und erhöhen die Dosis, weil da sind Sie sehr rasch in der Nebenwirkung drinnen, die dabei Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, aber auch Nebenwirkungen auf die Leber. Zugelassen ist es bei komplizierten Abdominal- und Weichteilinfektionen, aber fragliche Wirksamkeit bei Sepsis, warum? Weil Sie nur sehr niedrige Spiegel im Serum erreichen. Dort, wo Blut ist, wenn Sie positive Bakteriämien haben, dort kommt das Antibiotikum nicht in entsprechender Konzentration hin. Und da gibt es auch so rote Handmeldungen, wo man gesehen hat, dass also das Tigecil Probleme hat, nämlich wenn man es auch vergleicht mit den anderen Substanzen und es eigentlich nur dann angewendet werden soll, wenn bekannt ist oder vermutet ist, dass andere Antibiotika nicht geeignet sind. Warum das so ist, man weiß es nicht genau, man hat nur gesehen in den Auswertungen, dass es also in den Gruppen, in den Vergleichsantibiotika Gruppen meistens zu einer geringeren Mortalität gekommen ist. Als Beispiel jetzt, das ist ein Doxycyclin, auch das könnte beim MSA wirken, wird oft, weil es ganz so selten ausgetestet, natürlich hauptsächlich oral, für orale Weiterführung der Therapie vorhanden, aber auch da sehen wir natürlich Photosensibilisierung, Allergie, aber prinzipiell natürlich ein altes Medikament, aber ein Medikament, das also in diesem Zusammenhang sicherlich nicht für den Intensivpatienten, aber als orale Therapie sicherlich eine Option darstellen könnte. Das Fosfomycin wiederum, Sie wissen, Fosfomycin, breites Spektrum, auch gramnegativ, wirkt auf die Wand, vor allem der Bakterien, auch bei MSA, klein, keine Proteinbindung, gute, sagen wir mal, Gewebegängigkeit. Wir sehen die Dosis bis 3x8 Gramm, aber es wird nur gesagt, wenn es verwendet wird, Sie sehen hier die große, das ist der Bipactex in der Chirurgie für postoperative Infektionen, in der Orthopädie für Osteomyelitis, in der Dermatologie für Pyodermin, also sehr breites Wirkspektrum. Aber es wird immer empfohlen, es nicht alleine anzuwenden, weil es zur Resistenzentwicklung kommen kann. Ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht so genau, kann ich nicht sagen, gibt es auch nicht wirklich Daten dazu. Wir haben hier eine Osteomyelitis in unserer Gruppe, eine Osteomyelitis gemacht, und zwar eine Rattenosteomyelitis und mit Fosfomycin alleine behandelt für 4 Wochen. Und ich kann Ihnen sagen, die Knochen waren sauber, die waren steril. Und wir haben da 2 Keime noch gefunden. Da haben wir gesagt, na, vielleicht haben die Resistenzen entwickelt, aber auch die haben keine Resistenz entwickelt. Also auch unter 4 Wochen Therapie. Und da haben wir verwendet 150 Milligramm. Das entspricht also etwa 3x4 Gramm pro Tag. Und wenn man hier schaut, beispielsweise mit Daptomycin alleine oder Kombinationen, sehen wir, dass also das Fosfomycin, was den Knochen anbelangt, anscheinend eine sehr mächtige Substanz ist, die also Staph aureus da relativ schnell klären kann, und Erreger sind also keine mehr nachweisbar. Bei der Fusidinsäure, das war lange Zeit eine Option, die wir gehabt haben, auch im Hospitalbereich. Jetzt leider das Problem, dass es ganz einfach IV nicht mehr vorhanden ist. Es wirkt nur auf Gram-Positive, Sie sehen eben auf Staphylokokken vor allem, nicht Streptokokken, gute Gewebepenetration, aber heute nur mehr peroral verwendbar. Aber als Langzeittherapie, beispielsweise in der Osteomyelitis, sicherlich eine Option. Und dann das Rifampicin, das so häufig auch als Kombinationspartner empfohlen wird und auch zu Beginn von der Deutschen Gesellschaft da empfohlen wird, als häufiges Kombinationspartner. Sie sehen hier bei der Monotherapie natürlich die Resistenzentwicklung. Es wirkt auf gram-positive Kokken, Meningokokken, Gonokokken, aber auch auf die Mykobakterien. Gute Resorption, gute Liquorgängigkeit, das ist sicherlich ein Vorteil der Substanz, aber ein entsprechendes Nebenwirkungspotenzial, das nicht unterschätzt werden kann. Wir wissen eigentlich bis heute nicht, wie hoch es also wirklich dosiert werden soll, weil es eigentlich dafür keine wirklichen Studien gibt. Die Indikation an die DPC, das wäre klar, aber hier eine große Gruppe, vor allem die Staphylokokkeninfektionen und da vor allem die entsprechenden Protheseninfektionen, wo man meint, also dass Rifampicin sei jetzt also ein Faktor, der uns den Biofilm zersprengen kann und dann wirken die Substanzen in Kombination besser. Bis maximal 900 Milligramm pro Tag in 2 bis 3 Dosen. Schauen Sie nur an, es ist halt ein sehr starker Induktor. Also wenn der Patient andere Medikamente bekommt, muss man extrem vorsichtig sein. Ja. Es hat ein entsprechendes Nebenwirkungspotenzial. Das heißt, diese Substanz hat eine Unzahl an Nebenwirkungen. Und wenn Sie sich anschauen, dieses Review dazu, Rifampicin-Kombinationen für nicht non-microbacterial infections, die kommen zu dem Schluss, dass es also keine Daten gibt oder fast keine Daten, die das rechtfertigen würden, dass man so hier vor allem lange Zeit Kombinationstherapien gibt. Und man soll also, wenn man das Rifampicin dazu gibt, sich überlegen, erstens einmal, hat es wirklich einen Sinn in diesem Zusammenhang? Und zweitens, wie ist die Nebenwirkungsrate bzw. das Nebenwirkungsprofil? Schade ich dem Patienten mehr oder nütze ich ihm mehr bei der Gabe? Und hier auch ein Review aus dem 2013, Vancomycin plus Rifampicin. Und auch hier sehen Sie, dass also da nicht keine Kombination empfohlen wird. Im Gegenteil, Sie sagen also, da kommt es also eher zu Nebenwirkungen und wir erhöhen die Nebenwirkungsrate und schaden also eher dem Patienten. Zum Schluss noch das Clindamycin. Gute Substanz natürlich auch, gute Gewebegängigkeit, Staphylokokken, Pneumokokken, auch MSA. Aber natürlich, Problem natürlich, dass es resistent sein kann. Hat ebenfalls eine gute Gewebegängigkeit, eine hohe Plasmaeiweißbindung. Wir haben es peroral, wir haben IV. Wir können es recht gut verwenden in diesem Zusammenhang. Sie sehen, in der Dosierung ist aber sicherlich noch Platz nach oben, 600 bis 900 Milligramm, es geht auch 1200. Also wenn das also wirklich korpulente Personen sind oder sie bei schweren Weichteilinfektionen in den Weichteil hinein müssen, können sicherlich auch höhere Dosierungen verwendet werden. Das heißt, wir haben jetzt eine Unzahl von Antibiotikern, alle haben Vor- und Nachteile und es kommt jetzt sicherlich darauf an, wo sitzt die Infektion. Und wir können eigentlich jetzt nicht anhand von dem Erreger sagen, na geben Sie das Antibiotikum, sondern es muss eine Zusammenschau sein mit dem Patienten, wo ist die Infektion, wo ist sie lokalisiert, wie ist der Patient beieinander, wie ist die Niere, wie schädige ich ihn durch die Nebenwirkung. Danach wird sich natürlich die Antibiotikatherapie dann richten. Sie haben auch hier beispielsweise bei Bacteramin, das sind nur so Überlegungen von mir, Daptomycin eben oder das Vancomycin, also dort, wo der Keim im Blut ist, da hat sich das Linezolid nicht so bewährt, wegen der doch meist auch bakteriostatischen Wirkung. Endokarditis auch da, Daptomycin, Vancomycin, Lunge, Linezolid, ja, also da werden Sie schauen, also die Deutschen würden das da empfehlen, nach dem letzten Meta-Analyse, also ob da wirklich so ein großer Vorteil ist, sicherlich in Abhängigkeit ganz einfach vom Nebenwirkungsprofil, beziehungsweise kann ich auch die Substanz so hoch dosieren, beispielsweise das Vancomycin, wie ich es will. Osteomyelitis, da stand Vancomycin plus Rifampicin, aufgrund des Reviews habe ich das jetzt auch einmal rausgenommen, auch Vanco plus Phospho, Daptomycin und Rifampicin, immer in Überlegung, ob ich dem Patienten damit mehr mehr Benefit habe oder mehr schade. Wir haben zum Glück einiges an Optionen, einiges an Möglichkeiten und ich denke, es genügt jetzt nicht nur den Erreger zu haben, sondern wir müssen ganz einfach eine individualisierte Medizin, wie so schön derzeit in der Onkologie ja gefordert wird, auch bei der atemmikrobiellen Therapie walten lassen. Dankeschön.